Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Talk und Tipps, dem Wettbasis Fußballwetten Podcast. Mein Name ist Julius Eid, begrüße euch wie immer zu diesem fantastischen Format und wie immer begrüße ich dazu auch den fantastischen Alex Trujka. Hallo Alex.
Hallo Julius, Grüße.
Ja, Grüße zurück. Schön, dass wir vollzählig sind und reinstarten können in den 22. Spieltag der Bundesliga, auf den wir heute unseren Blick richten wollen. Da warten auch einige, sag ich mal, Standortbestimmungen auf gewisse Mannschaften oder zumindest die Frage, ob sich Trends fortsetzen, die sich in der letzten Woche so ein bisschen angekündigt haben bei einigen Vereinen. Werden wir drüber sprechen. Zuerst aber ein paar kleine Hinweise noch vorweg. Sportwetten sind ab 18, nicht für Minderjährige gedacht. Und Angaben, die wir in diesem Podcast machen, das sind Angaben ohne Gewähr einfach. Das bezieht sich auf die Quoten, die wir nennen, die sich jederzeit von Wettanbieter zu Wettanbieter noch verändern könnten. Zu guter Letzt, Sportwetten können Spaß, aber auch süchtig machen. Und wenn das Ganze bei euch zum Problem wird, könnt ihr Hilfe bekommen beim Support der Wettbasis, sei es per Mail oder per Live-Chat. Oder ihr guckt mal auf spielen-mit-verantwortung.de vorbei. Auch da gibt es erste Hilfsangebote. So. Damit haben wir also das Organisatorische beiseite gelegt, um in Klassenlehrermanier das Ganze anzugehen und können in den Unterricht einsteigen. Die erste Stunde auf unserem Stundenplan, das ist das Spiel zwischen Leipzig und Köln und damit eben zwischen einer Mannschaft, die am letzten Wochenende verloren hat und einer Mannschaft, die sich am letzten Wochenende mit einem Sieg ja fast schon Richtung Champions League geschoben hat. Köln hat 1-0 Freiburg besiegen können und da schon für eine gewisse Euphorie gesorgt, dann auch bei Fans und Umfeld. Leipzig hingegen musste sich mal wieder am Ende den Bayern geschlagen geben.
Sechster gegen Siebter, Tabellen-Nachbar-Duell am Freitagabend, bei dem es um Europa geht. Das ist so die Überschrift über diesem Spiel. Das ist aus Leipziger Sicht wenig überraschend, wenn natürlich auch enttäuschend, dass du nur Siebter bist, aber aus Kölner Sicht, du hast die Euphorie angesprochen, ist das eine tolle Sache, da geht's richtig um was in der Saison. Die Baumgartschen, kampfstarken, laufstarken Kölner, die mischen da richtig oben mit und die könnten jetzt am Freitag ein richtiges Ausrufezeichen setzen, ein kleines Ausrufezeichen, wenn war der Heimsieg gegen Freiburg sowieso schon, aber jetzt können sie ein richtiges Ausrufezeichen setzen im Kampf um ja, Europa, Champions League, Europa League. Mal gucken, was es am Ende wird. Aber auf jeden Fall mischt da der FC mit und das macht dieses Spiel richtig knackig am Freitag.
Das macht dieses Spiel richtig knackig und wir sind da tatsächlich, oder zumindest ich bin da tatsächlich auch ziemlich gespannt, wie sich das am Ende gestalten könnte. Nun sagen muss, auch wenn Leipzig diese Niederlage gegen Bayern hat, erstens war es gegen Bayern, zweitens war es, finde ich, trotzdem ein ganz ordentlicher Auftritt. Am Ende ging es ja 3-2 aus. Man hätte sicherlich auf Leipziger Seite, wenn man ein bisschen effektiver gewesen wäre, in einigen Situationen sogar vielleicht 3 Tore erzielen können. Andererseits muss man dann entgegenhalten. Bayern hätte dann vielleicht 5 Tore erzielen können. Also das Ergebnis ist schon gerechtfertigt, darum geht es nicht. Aber es war trotzdem ein ordentlicher Auftritt gegen die mit Abstand stärkste Mannschaft der Liga. Und setzt so ein bisschen fort, was man eben unter Tedesco bis jetzt gesehen hat, nämlich dass diese Mannschaft einfach deutlich, deutlich gefestigter ist als in der Hinrunde unter Marsch. Dann muss man schon festhalten, dass dieses Team natürlich vom Kader und von der Qualität recht weit weg von den Kölnern ist, ne?
Grundsätzlich schon Kader und Qualität, wobei der FC, wie nennt man das im Englischen, im Boxjargon, punching above your own weight oder so, ne? Also sie spielen da wirklich eine herausragende Runde, eine bessere als ihnen das jeder zugetraut hätte und deswegen sollte man sie, finde ich, keinesfalls unterschätzen, auch nicht, wenn man sagt, RB Leipzig ist der Favorit, zeigen übrigens auch die Quoten auf, die, weiß ich nicht, ob erstaunlich niedrig sind, aber niedriger als ich es vorab irgendwo erwartet hätte. Also bei 1,47 liegt der Tipp im Schnitt auf den Leipziger Sieg und wir sollten nicht vergessen, er spielt der Sechste gegen den Siebten und der Sechste ist Köln. So, also ich hätte ein bisschen höhere Quoten mir erhofft. Nichtsdestotrotz, die Quoten zeigen auf, Leipzig klarer Favorit, aber man sollte den FC keinesfalls unterschätzen. Den Fehler haben viele gemacht und den Fehler sollte Leipzig am Freitag nicht machen, sonst kann sich das rächen.
Absolut. Trotzdem sorgt das Ganze natürlich so ein bisschen dafür, was die Quoten jetzt einfach angeht, dass wir da eine Situation haben, in der sich der Tipp auf den vermeintlichen Favoriten nicht wirklich, sag ich mal, steht für mich jetzt bei diesem Spiel nicht in Relation mit dem Risiko, was noch mit diesem Tipp zusammenhängen würde, da völlig bei dir bin, dass Köln ja auch zumindest einfach einen der besten Stürmer der Liga hat und das relativ schnell gehen kann, dass man da mal in Führung geht und dann vielleicht wieder mit Zähnen und Glück und allem, was man hat, das Ganze über die Zeit bringt oder zumindest nur ein Unentschieden noch zulässt im Anschluss. Also da ist mir das Ganze oder der ganze Dreiweg ist mir bei diesem Spiel tatsächlich ein bisschen zu kritisch, auch aufgrund der Quotenlage. Was ich nicht uninteressant finde, ist die 1-6er-Quote auf beide Teams treffen, muss ich ehrlich sagen, einfach. Weil auch angesprochen, Köln eben auch einen der besten Stürmer der Liga hat mit Anthony Modest auf der anderen Seite. Vom Bauchgefühl her gehe ich schon von einem Leipzig-Sieg aus. Ich rechne dann aber eher, sagen wir zum Beispiel, mit einem 2-1 oder so, ne? Und da werden da auf jeden Fall beide Teams treffen mit drin. Über 2,5 wäre auch dann schnell erreicht, wenn beide Teams sowieso erstmal mindestens ein Tor beisteuern. Diese Tipps hängen ja fast automatisch schon zusammen. Also in die Richtung würde ich so bei dem Spiel gehen, weil wie gesagt, da ist mir im Dreiweg das Ganze ein bisschen zu, ja, zu wenig Lohn für Risiko.
Trauen wir den Kölnern eigentlich hier den richtigen Coup zu? Ich erinnere nämlich daran, dass sie auswärts nicht so gut sind. Da gab es erst 2 Siege in 10 Spielen. Also in der Fremde tun sie sich einfach nach wie vor schwer. Erst 3 Niederlagen ist auch nicht schlecht, ne, um Gottes Willen. Aber eben zu viele Remis, bisschen zu wenig Siege, sodass ich quasi aufgrund dieser, ja, Auswärtsmisere wäre jetzt too much, aber aufgrund dieser Auswärtsproblematik, ja, mich schwer tut, da auf einen Kölner Punktgewinn zu gehen. Gleichzeitig ist erst Leipzig auch unfassbar heimstark, ne? 8 der 11 Spiele gewonnen zu Hause. Ja, ich bin da tatsächlich beim Leipziger Heimsieg, wobei ich will jetzt auch nicht den Fehler machen und das tun, was ich vorhin angesprochen habe, was man nicht machen soll, nämlich die Kölner unterschätzen. So weit will ich jetzt nicht gehen, aber irgendwie tendiere ich tatsächlich auch dazu zu sagen, ich glaube, Leipzig sollte am Ende die bessere Fußballmannschaft sein, vor allem wenn sie zu Hause mit ihren spielstarken Offensiven auftreten. Ich fand sie auch in München teilweise wirklich gut, wie da Nkunku, Silva und Olmo gewirbelt haben. Dieser Sturm Dreizack da vorne, dann können sie jederzeit noch Szoboszlai von der Bank bringen. Das ist so viel Firepower, dass ich glaube, dass sich Leipzig am Ende da durchsetzen wird, auch weil ich glaube, dass ihnen die Performance in München Auftrieb geben wird. Das Ergebnis, klar, Niederlage ist immer bitter, aber ich glaube, die Performance war so gut, da baust du drauf auf. Du hast ja trotzdem gegen die Bayern 2 Tore geschossen, hättest noch das ein oder andere mehr machen können. Also der Auftritt war wirklich positiv und ich glaube, diesen Schwung sollten sie schon mitnehmen gegen Köln. Vor allem, weil sie wissen, das ist für sie selbst ein 6-Punkte-Spiel, ne? Du spielst gegen eine Mannschaft, die vor dir in der Tabelle ist. Mit einem Sieg kannst du Köln überholen, kannst vielleicht sogar da wirklich heranspringen auf die Champions League-Plätze, dann sind es nämlich 34, also je nachdem, was dann Union und Freiburg machen, könnte Leipzig da wirklich ein Big Point landen im Champions League-Kampf. Ich glaube, das wissen sie und ich glaube deswegen, wird am Ende zum Sieg führen.
Ja, das denke ich doch auch am Ende. Könnte ich mir sehr gut vorstellen, aber wie gesagt, ich finde es nicht lukrativ genug und gehe deswegen lieber auf andere kleine Ausweichwetten und leite über zum Ausweichspiel, dem ersten. Es geht los zwischen Mönchengladbach und Augsburg. Eine Mannschaft hat den Befreiungsschlag so ein bisschen geschafft am letzten Wochenende. Es war immer noch nicht Mönchengladbach, sondern Augsburg. Und damit kommen wir bei Mönchengladbach, würde ich sagen, zu einer, ja, oder einem der größten Trauerspiele dieser Saison.
Tja, so traurig waren sie, glaube ich, gar nicht über ihren Punktgewinn. Wenn ich mich so dunkel dran erinnere, was Adi Hütter so nach dem Spiel sagte, der war da
Ja, das war
recht
natürlich
zufrieden über die Performance an sich, also
ein
dass die
Punkt vor
Mannschaft
dem
gekämpft hat.
Relegationsplatz, ein Punkt gegen Arminia Bielefeld erkämpft, da sollte man als Gladbach sich auch wirklich freuen, ja.
Ja, du spöttelst jetzt natürlich, aber für Hütter war das, glaube ich, schon irgendwo nicht so schlecht, weil er einfach positive Dinge gesehen hatte bei seiner Mannschaft, nämlich dass er dagegen hält, dass er in einem wichtigen Spiel da ja mal das macht, was er nicht immer gemacht hat, nämlich kämpfen, fighten, sich reinwerfen und eben am Ende einen Punkt mitnehmen. Denn zu häufig gab es ja das zuletzt gar nicht. Ne? In den letzten, ich glaube, was 10 Spielen gab es ja nur 3-mal überhaupt einen Punktgewinn, also einen einfachen oder einen dreifachen. Ansonsten gab es ja immer Pleiten und zwar auch deftige Pleiten teilweise. Von daher. Ja, bisschen die Hoffnung schwimmt natürlich mit oder man kaschiert das, indem man es ja, schöner redet, als es dann war, dieses 1:1. Es war ja trotzdem nur ein 1:1 in Bielefeld. Aber ich glaube trotzdem, man muss da irgendwie auch ein bisschen positiv sein als Gladbacher, also sich das so einreden, damit man eben in den nächsten Wochen positiv herangeht an die Sache. Also ich verstehe Adi Hütter schon, aber ja, gegen Augsburg würde ein Unentschieden, glaube ich, nicht so positiv aufgenommen werden. Da sind wir uns einig.
Dabei hat Augsburg im Gegensatz zu Bielefeld ja jetzt auch mal wieder gezeigt, dass sie an guten Tagen jedem gefährlich werden können. Haben ja unter anderem auch schon Bayern in die Saison geschlagen, sagen wir immer wieder. Jetzt kann man was weiteres einreihen. Champions League-Aspirant Union Berlin war chancenlos gegen ein starkes Augsburg am letzten
Chancenlos
Wochenende.
sogar.
Das ist ein Fakt. Ich gucke mir die Spiele natürlich auch an. Ich mache den Eye-Check. Ich gucke nicht nur aufs Ergebnis und ja. Nee, tatsächlich, Augsburg mit Abstand die bessere Mannschaft gewesen, hat einen ganz, ganz hochverdienten und wichtigen Sieg eingefahren an diesem Wochenende. Damit natürlich auch nochmal sich weiter von den Stuttgartern entfernt, die ihnen auf dem direkten Abstiegsplatz im Nacken sitzen, jetzt 4 Punkte weit weg sind und damit auch wieder komplett den Anschluss gefunden. Unter anderem auch an Mönchengladbach. Wie gesagt, diese beiden Mannschaften sind nur ein Punkt voneinander entfernt und es ist wieder mal ein Spiel. Ja, wo man, glaube ich, sagen kann, wenn das richtig nach hinten losgeht für Gladbach, dann wird irgendwann vielleicht doch mal überlegt, ob diese 7,5 Millionen für Adi Hütter nicht einfach weg sind und man trotzdem mal was tun sollte.
Du zählst ihn schon wieder an. Oder
Ich
immer
zähle ihn
noch?
seit 18 Spielen an und seitdem bin ich auch der Meinung, man hätte ihn entlassen sollen, aber es gibt natürlich gute Gründe, das nicht zu tun. Man hat viel Ablöse für ihn gezahlt. Man hatte jetzt mit Eberl natürlich auch noch einen sehr prominenten Abgang und normalerweise willst du nicht den Trainer wechseln, wenn der Sportdirektor gerade nicht da ist. Du willst ja gemeinsam planen, auch. Das ist auch eine blöde Situation. Aber was die Ergebnisse angeht, muss man ja ehrlich sagen, ist Gladbach so weit unter den eigenen Möglichkeiten.
Gibt es denn gute Gründe, warum es eine 1,70er Quote im Schnitt auf den Gladbach-Sieg gibt? Denn so viele fallen mir da jetzt nicht ein. Also mir ist die Quote zu niedrig, darauf will ich jetzt
Ja,
hinaus.
auf
Ne? Ich will
jeden
jetzt nicht
Fall,
sagen,
klar.
Gladbach verliert auf jeden Fall, setzt alles, was ihr habt, auf Augsburg. Da, nee, das wollte ich nicht andeuten, sondern mir ist die Quote mal wieder zu niedrig. Also
Absolut, bei der Statistik von Gladbach.
ne, diese seit Wochen, seit Monaten strauchelnden Gladbacher, die nochmal ein Spiel gewonnen haben in den letzten, ich glaube, 10 Bundesligaspielen. Was war dieses verrückte 2-2-1 bei den Bayern? Weil warum auch immer, gewinnen sie immer gegen Bayern, gegen alle anderen tut sich Gladbach schwer und gegen Bayern läuft es einfach. Also diese Underdog-Rolle liegt den Gladbachern da scheinbar sehr. Aber ansonsten, es spricht nicht viel dafür, dass das ein wirklich legerer Heimsieg wird und die Quote deutet das ja an. Also dass Gladbach hier, wenn du nur auf die Quote klickst, da schon guckst, und du kennst die Tabelle nicht, würdest du sagen, oh, 1,70er Quote Gladbach Augsburg, da wird wahrscheinlich der Sechste gegen den 17. spielen. So. Aber das ist ja nicht annähernd der Fall. Von daher muss ich mich mal wieder über diese Quote beschweren, die mir zu niedrig ist. Also ich würde beispielsweise gerne auf Gladbach tippen, wenn die eine Zweierquote hätten. Weil dann sage ich, dann nehme ich ein gutes Value mit. Es ist ein schwierig zu tippendes Spiel. Es ist eine Mannschaft in der Krise, aber sie spielt zu Hause und ich, na, irgendwann muss es den Gladbacher Befreiungsschlag mal geben, so. Aber nicht zu einer 1,70er Quote. Das ist mir irgendwie, ist mir das zu niedrig.
Aber da kommt mir zum Beispiel entgegen, dass ich auf keinen Fall auf die Gladbacher tippen will. Und durch die Quoten, die doppelte Chance im Schnitt bei 2,20 liegt, wenn du x2 spielst. Also Augsburg holt mindestens einen Punkt in diesem Duell mit den Gladbachern, die sich auch tabellarisch auf Augenhöhe befinden.
Ja, ein
Dann,
Punkt Unterschied in der Tabelle. Ne? Wenn
genau.
die Augsburger gewinnen, springen sie an Gladbach vorbei. Also das ist ein tabellarisch gesehen absolutes Duell auf Augenhöhe. Und deswegen verstehe ich diese 1,70 oder 1,60 irgendwas im Schnitt, ja, verstehe ich einfach nicht. Also,
Ja, aber wie
ja.
gesagt, damit kann man dann eben bei dem Augsburg-Tipp so ein bisschen profitieren, gerade bei der doppelten Chance immer noch über der Zweierquote, 2 von 3 möglichen Spielausgängen, die ich beide übrigens auch nicht aus Prinzip oder so, sondern die ich beide wirklich nicht für unrealistisch halte in diesem Aufeinandertreffen, dann nehme ich die gern mit.
Dann nimmst du die gerne mit, das verstehe ich völlig. Ich gehe mal einen Schritt weiter, denn ich will auch irgendwie diesen Gladbach-Heimsieg tippen. Also so im Sinne von dieser Befreiungsschlag muss doch mal kommen. Und ganz ehrlich, wenn du vor der Saison drauf blickst, Gladbacher Heimspiel gegen Augsburg, das sind absolute Pflicht 3 Punkte. Ohne Wenn und Aber. Jetzt nicht in der aktuellen Situation ist es, also ein Pflichtsieg ist es natürlich trotzdem, aber es wird sehr schwer, ihn einzufahren. Aber im Vakuum betrachtet, wenn du nur auf Gladbach-Augsburg guckst, Gladbach zu Hause, das müssen eigentlich 3 Punkte sein. Und deswegen will ich irgendwie auch auf Gladbach tippen und garniere meinen Tipp mit Gladbach gewinnt und beide treffen. Denn Achtung, Dreierquote gibt es da beim einen oder anderen Wettanbieter. In dem Fall bwin hat eine 3,10. Das finde ich dermaßen lukrativ. Arbeitssieg 2:1, Gladbach, Dreierquote, das spricht mich an.
Ja, Adi Hütter würde das sicherlich auch ansprechen, aber mal gucken, worauf er nach dem Spiel angesprochen wird.
Ja, mal gucken. Also ich bin mir jetzt nicht sicher, dass das so kommt, ne? Aber ich finde einfach, dass die Gemengelage, ne? Irgendwie
Ja.
ein 2-1 zu Hause, super Quote aus meiner Sicht.
Ja.
Gehe ich mal ins Risiko, aber ich wäre kein Stück überrascht, wenn das Spiel unentschieden endet. Also wirklich, das ist vierer Quote aufs
Das ist auch
Unentschieden,
schon
kann
eine
man.
gute Überleitung fürs nächste Spiel. Da wäre ich nämlich tatsächlich sehr überrascht, wenn es unentschieden ausgeht. Das ist das Spiel, was wir dank der ausgeglichenen Wettbewerbslage in der Bundesliga eigentlich immer am schnellsten durchbesprechen können. Denn die Bayern sind beteiligt, spielen gegen den Aufsteiger aus Bochum. Und die Frage ist so ein bisschen, Bochum spielt ja eine solide Saison. Wie viel Bock hat Bayern nach dem Spitzenspiel gegen Leipzig? Schafft es Bochum, das Ergebnis so ein bisschen im Rahmen zu halten? Oder wird das Ganze eine ganz deutliche Sache? So, das ist so ein bisschen für mich die Überschrift. Brauchen wir jetzt ernsthaft diskutieren, dass Bayern zu 99,8% dieses Spiel gewinnen wird? Ich glaube nicht.
Ja, aber wir können es ja von den Bochumern aufziehen, die beste, nee, die zweitbeste Heimabwehr der Liga haben. Wir sagen es ja fast jede Woche seit einigen Wochen, aber erst 8 Gegentore zu Hause, das ist einfach brutal stark. Die Bayern haben beispielsweise mehr Gegentore, die zu Hause kassiert, die Dortmunder mehr als doppelt so viele, mit 18, die Bayern 10 Gegentore, Bochum nur 8. Das macht so ein bisschen Hoffnung eigentlich, dass es zumindest kein 4-0, 5-0 wird. Aber ganz ehrlich, würde uns ein 4-0, 5-0 der Bayern überraschen? Natürlich nicht. Also selbst beim, ne,
Ja.
zweitbesten Heimteam von der Abwehr her, die Mainz haben ja 5 Gegentore, die haben die beste Heimabwehr. Aber also, ich will mir Hoffnung einreden, sodass es wenigstens hart oder schwer wird für die Bayern, so wie beispielsweise für die Dortmunder. Du erinnerst dich doch sehr gut. Da gab es nur ein Unentschieden, da lag Dortmund ewig zurück und Bochum verrammelte den eigenen 16er und ja. Hat dann irgendwie dieses vielleicht auch unverdiente Remis über die Zeit gebracht, aber sie haben zumindest den großen Favoriten stark entnervt. Die Frage ist, können sie das gegen die Bayern auch tun?
Das ist die große Frage und ich glaube, also auch in der Tabelle ist ja nochmal deutlich, dass Dortmund und Bayern auch nochmal verschiedene Kategorien abbilden in dieser Saison. Und Bayern München ja gerade auch mit der Offensive wieder sehr brilliert, also die werden das schon fordern. Ich kann mir trotzdem vorstellen, dass es ein zähes Spiel für den Rekordmeister wird, dass man da nicht sehr schnell 4-0, 5-0 führt oder dass das das absolute Schlachtfest wird. Deswegen finde ich, kann man von einer Situation ganz, ganz schön profitieren hier eigentlich, wenn die Bayern spielen. Auch die Wettanbieter rechnen eigentlich immer mit absoluten Schützenfesten. Und das bedeutet, wir kriegen bei unter 4,5 Tore immer noch 1,5er-Quoten. Und das ist so ein bisschen meine Stoßrichtung bei diesem Duell. Ich glaube, es fallen höchstens 4 Tore. Ich kann mir nämlich sehr gut so ein 2-3-0-Sieg der Bayern vorstellen. Es ist ein Spiel, über das niemand im Nachgang reden wird. Es ist für niemanden schlimm, dass du Bochum 3-0 gegen Bayern verliert. Es war auch kein peinliches 1-1 aus Bayern Sicht. Es war ein klarer Sieg, aber es war kein Fußballfest auf einem wahrscheinlich nasskalten Tag im Ruhrpott. Und deswegen sage ich, höchstens 4 Tore und eine schöne 1,5er-Quote für einen Kombischein mit reinnehmen, ist für mich hier tatsächlich eine sehr schöne Alternative.
Es soll die Frage, ob diese 1,5 schön sind oder eher nicht so schön. Ne? Da kann man ja streiten. Das ist für mich immer so genau die Grenze, die 1,5, 1,6. Alles darunter ist für mich immer übelst unlukrativ und oder zu riskant. Und bei den 1,5 muss ich mir schon sehr sicher sein, dass es passiert. Deswegen, ich finde den Tipp nicht schlecht grundsätzlich. Also die
Ich
Idee
bin mir
dahinter,
generell immer sehr sicher, wenn ich hier was sage.
natürlich, ich finde die Idee dahinter sehr, sehr interessant. Aber ich weiß nicht, ob ich die Quote interessant finde. Ah, bin ich mir unsicher. Ja, grundsätzlich, ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass diese wunderschöne Heimtorquote der Bochumer passé ist nach diesem Spieltag. Sprich, dass die Bayern da wirklich, ja, ihre 4 schießen. Vielleicht nicht unbedingt 5, aber vielleicht ihre 4. Ja, und dann gewinnen sie 4-1 oder 4-0, je nachdem, ob der Kollege Polter da irgendwie ne, einmal durchkommt oder einen Elfmeter zieht. Übrigens Manuel Neuer nicht dabei, könnte man ja kurz thematisieren. Warum will ich das ansprechen? Nicht, weil ich glaube, oh, der Bayern-Sieg ist in Gefahr, sondern weil wir uns daran erinnern, dass der Kollege Ulreich, als er zuletzt im Tor stand gegen Gladbach, zweimal nicht gut ausgesehen hat. Sprich, klare Schwächung im Tor, ohne dass ich dem Kollegen Ulreich jetzt zu nahe trete, aber ne, das ist ein kleiner Downgrade. Oder ein großer Downgrade im Tor. Da müssen die Bochumer Flitzer um Gerrit Holtmann und wie sie alle heißen, nur das eine Mal hier mal durchkommen und dann ist die Chance, glaube ich, etwas größer, dass man trifft, als wenn man da auf einmal auf einen Manuel Neuer zurecht rennt. So. Also warum spreche ich das an? So ein Bochumer Tor könnte ich mir schon mal vorstellen und dann gewinnt halt Bayern nicht 4-0, sondern 4-1 oder 3-1 und dann kann man wunderschön Bayern gewinnt und beide Treffen tippen zu einer 2,15er Quote.
Ja, das ist, glaube ich, tatsächlich eigentlich immer einer der lukrativsten Tipps, wenn die Münchner spielen, weil der Sieg ist meist wahrscheinlich und so wahnsinnig sattelfest ist die Defensive bei den Münchnern ja seit Flick eigentlich schon nicht mehr, ne? Das ist schon länger nicht mehr das absolute Kernstück ihrer Philosophie. Also, oft ein schöner Punkt, um da anzusetzen. So, wir gehen direkt weiter und zwar zu unserer Website wettbasis.com, weil wir uns einmal mal zwischendurch schnell informieren wollen, was so bei Olympia gerade abgeht. Eine der größten Sportwettbewerbe der Welt und deshalb natürlich immer von vielen auch gerne beobachtet. Und wer da auf dem Laufenden sein will, wer wissen will, wo kann ich was wie wetten und was wäre da besonders clever, wo wird das Ganze übertragen, welche Sportarten finden wann statt, was auch immer. Jede W-Frage wird für euch beantwortet auf der Wettbasis. Das ist unser kleiner Hinweis. Und jetzt machen wir weiter mit Frankfurt gegen Wolfsburg und damit zwei Mannschaften, die auch noch so ein bisschen Fragen zu beantworten haben. Die Frankfurter konnten am letzten Spieltag mal wieder gewinnen in einem relativ wilden Spiel am Ende mit 3:2 gegen Stuttgart. Das ja, sah auch noch nicht hundertprozentig sattelfest aus und ansonsten ist man ja eh nicht so gut in die Rückrunde gestartet. Auf der anderen Seite hat man die Wolfsburger, die wie zu erwarten einen souveränen Sieg gegen Fürth eingeführt haben, fantastischen Fußball spielen und ich denke auch den Weg nach Europa sind, Alex.
Hier ist die W-Frage für dich. Kann Wolfsburg den Sieg gegen Fürth ummünzen in einen Punktgewinn in Frankfurt, einen einfachen oder vielleicht sogar einen dreifachen?
Ich muss ehrlich sagen, ich finde die Gemengelage vor diesem Spiel tatsächlich spannend, einfach erstmal. Also ich sehe Frankfurt jetzt nicht in, nur weil sie jetzt das erste Spiel in diesem Jahr gewonnen haben, auf der sicheren Seite unbedingt. Auf der anderen Seite Wolfsburg natürlich nicht nur das erste Spiel des Jahres gewonnen, sondern ich glaube seit 12 oder 13 Pflichtspielen das erste Mal überhaupt wieder 13, 3 Punkte eingefahren. Also bei beiden Teams steht dieses Positiverlebnis des letzten Wochenendes, sie haben ja auch gegen den 18. respektive 17. gewonnen, ne? Dieses positive Erlebnis des Wochenendes steht bei beiden auf wackeligen Füßen und bei beiden in anderen Tabellenregionen ist es natürlich enorm wichtig, das zu festigen, was da am letzten Wochenende eventuell angefangen hat. Frankfurt will eigentlich noch nach Europa und wenn du jetzt anfängst zu punkten, bist du noch dran. Wenn nicht, dann kann sich das ganz schnell verabschieden, diese Aussicht. Und Wolfsburg ist natürlich weiterhin unten drin und braucht auch endlich mal mehr als einen Sieg alle 4 Monate. Also es ist für beide Mannschaften tatsächlich ein sehr wichtiges Spiel. Ich finde das auch durchaus spannend, weil Wolfsburg sich ja doch ganz, ganz interessant auch in der Winterpause verstärkt hat und direkt auch auf die beiden prominentesten Neuzugänge mit Wind und Kruse gesetzt hat in der Startelf. Also es könnte schon sein, dass wir hier ein Aufeinandertreffen sehen von zwei Mannschaften, die im Spiel selber dichter beieinander liegen werden, als es vielleicht die Tabelle gerade vermuten lässt.
Apropos dicht beieinander sind auch die Quoten, nämlich im Vergleich zu den bisherigen Spielen, die wir besprochen haben, ist das das Spiel mit den ausgeglichensten, interessantesten Quoten. 2,25 im Schnitt auf den Frankfurt-Sieg, eine standardmäßige 3,40 aufs Remis und eine 3,30 im Schnitt auf den Wölfe-Sieg. Das verspricht Spannung, das verspricht Ausgeglichenheit, das verspricht ein schwer zu tippendes Spiel im Dreiweg. Jetzt frage ich dich, Wolfsburg, kribbelt es? Siehst du den Auswärtssieg? Kann Kofeld hier den nächsten Dreier landen? Denn die Quote dafür wär super lukrativ, also.
Ja, aber zu, das ist mir zu riskant, ehrlich gesagt, weil diese Mannschaft jetzt über Monate so erschreckend auch viel liegen lassen hat und so, dass ich jetzt nach einem Sieg gegen Fürth nicht sage, da hat sich die Einschätzung, muss ich komplett drehen, jetzt wird nur noch auf Wolfsburger Siege getippt. Aber
Vor
was
allem
ich
das
mir tatsächlich.
Zustandekommen spielt auch eine Rolle, ne? Es liest sich ja krass, dieses 4-1. Die letzten beiden Tore waren abgefälschte Schüsse, die da mit unfassbar viel Dusel im Tor landeten.
Ja.
Also normalerweise gewinnen sie das dann 2-1 und dann mit Ach und Krach gegen den Tabellenletzten. So liest sich dieses 4-1 nach einem richtig krassen Befreiungsschlag, aber es war halt einfach bei den Toren auch. Ne? Da kam alles zustande, das war viel Glück. Deswegen sollte man dieses 4-1 auch nicht überbewerten, auch wenn das Ergebnis einem natürlich entgegenspringt.
Also Ich tendiere tatsächlich trotzdem dazu, hier in einer Art auf Wolfsburg zu tippen, nämlich nochmal zu meiner doppelten Chance zurückzukommen. 1,6er bis 1,7er Quoten gibt es auf die X2
Und schon
doppelte
wieder
Chance
auf die
Wolfsburg.
Wölfe, das
Nicht
gibt's
unbedingt,
nicht.
es kann ja auch das Unentschieden sein. Nur,
Ja, aber du gehst ja auf doppelte Chance X2
ja,
und nicht auf 1x.
es kann auch das Unentschieden sein. Ich
Ja.
gehe hier gar nicht auf den Wolfsburg-Sieg. Dann wären die Quoten natürlich auch noch ein bisschen lukrativer. Aber irgendwie, ja, wie gesagt, ich fand, die Eintracht hat jetzt auch gerade auch in den letzten Wochen ordentlich liegen lassen, hat ja auch schon 2-0-Führung verspielt und sonst was. Jetzt hast du diesen ersten Sieg endlich gehabt und man sollte, ja, ich meine, man argumentiert wochenlang damit, dass auch Wolfsburg ganz offensichtlich mental in der Negativspirale steckt. Und dann sollte man, glaube ich, auch nicht unterschätzen, was so ein erster Sieg, so ein Befreiungsschlag mit neuen Transfers und so vielleicht auch dann ins Positive bewirken kann. Deswegen erwarte ich mir schon, dass die Mannschaft jetzt nicht wie an den grausigsten Tagen der Spielzeit auftreten wird. Und in Frankfurt sind ganz viele ganz fiese, fiese Menschen zu Florian Kohfeldt. Und das sind die Geschichten, die der Fußball schreibt, dass er da am Ende wieder jubeln wird. Und da freue ich mich so richtig drauf, muss ich ehrlich sagen. Da freue ich mich so richtig drauf.
Oh wei. Frankfurt gewinnt, beide treffen 4:20. Was hältst du denn davon?
Hast du mich ein bisschen überrascht, dass du direkt wieder mich ins Gespräch holst. Halte ich gar nichts von, weil widerspricht ja meinem Tipp.
4:20.
Ja, widerspricht ja meinem Tipp,
4:20.
Alex. Kann ja auch 100
Das
sein. Ich
ist
bin ja anderer
eine.
Meinung.
Ja, okay, das ist eine richtig geile Quote. Frankfurt gewinnt und beide treffen. Will ich nur mal so ansprechen. Ich tendiere tatsächlich wesentlich stärker als du zum Frankfurter Heimsieg, vor allem 2:20 im Schnitt auf den SGE-Sieg. Das gefällt mir sehr gut. Wir waren ja vorhin beim Thema, ne? Die 1,70 im Schnitt auf Gladbach, die locken mich nicht so sehr. Hier lockt mich eben diese 2:20. Ich kann mir tatsächlich ein Unentschieden auch sehr, sehr gut vorstellen. Also ich wollte eigentlich die doppelte Chance 1x in den Raum werfen, als du deine genannt hast. Nur leider 1,34, das ist halt leider nicht so lukrativ. Ne? Das lockt einen eben nicht. Also sprich, mich lockt da mehr der Frankfurter Sieg normal im Dreiweg oder eben Frankfurt gewinnt, beide treffen 4:20, finde ich eine sehr, sehr nice Quote. Frankfurt sollte die bessere Fußballmannschaft sein. Frankfurt sollte da mal wieder unter Beweis stellen, dass sie vor allem zu Hause mal, ja, gegen eine Mannschaft, die nicht so gut ist, da mal wieder ein Ausrufezeichen setzen. Das muss jetzt hier mal wieder ein Heimsieg geben. Sie haben mich sehr enttäuscht gegen die Bielefelder. Das lief auch ein bisschen unglücklich, dass sie zu Hause verloren haben. Jetzt muss mal ein Sieg her. Heimsieg muss her, gegen Augsburg nicht gewonnen. Das war eine Enttäuschung. Gegen Bielefeld nicht gewonnen. Das war eine Enttäuschung. Dieses 2-3 gegen Dortmund haben wir auch thematisiert. Sprich, Schwung genommen gegen Stuttgart und jetzt gibt es einen Heimsieg. Klammer auf. Ich gebe zu, Wunschdenken, Klammer zu.
Klammer auf, ich freue mich auf die Frankfurter Reaktion, wenn Florian Kohfeldt die Faust ballt. Und Klammer zu. Wir gehen weiter zum Duell zwischen Freiburg und Mainz. Und ja, da bei den Freiburgern natürlich auch der, sagen wir mal, weiterhin durchwachsene Start ins Jahr so ein bisschen Thema. Denn die Freiburger haben eben auch am letzten Wochenende gegen die Kölner verloren, 1:0. Ich glaube, wenn man sich das ganze Spiel angeguckt hat, kann man sagen, ja, auch ein Unentschieden oder so wäre da durchaus okay gewesen, weil Köln jetzt bis auf den Treffer nicht wahnsinnig viel mehr offensiv veranstaltet hat. Aber Freiburg hat sich da dann eben doch auch wieder die Zähne ausgebissen. Und da sieht man dann vielleicht auch, dass, wenn nicht alles komplett rund läuft, dann fehlt Freiburg eben dieser eine Punkt, den die Teams, die da sonst oben rumlaufen, haben, nämlich die individuelle Spitzenklasse von einzelnen Offensivspielern, die mal was aufreißen. Das fehlt Freiburg so ein bisschen an solchen Tagen und das wurde, glaube ich, auch gegen Köln ganz gut deutlich. Auf der anderen Seite hattest du mit den Mainzern oder hast du mit den Mainzern eine Mannschaft, die sich einfach treu bleibt und vielleicht können wir damit auch fast schon die Spielbesprechung abschließen. Sie gewinnen zu Hause und verlieren auswärts.
Was in Freiburg dann auch noch ein bisschen fehlt, ist natürlich dann ein richtig verlässlicher Knipser, ne? Also einfach einer, der dir ja zweistellige Tore garantiert und der dir dann auch aus Spielen oder aus solchen Spielen da wirklich auch die Torchancen verlässlich veredelt. Natürlich haben sie Spieler, die immer mal wieder ein Tor schießen können, aber eben diesen verlässlichen Scorer, den haben sie einfach nicht. Den bräuchten sie. Ne, so ein, weiß ich nicht. Wenn du jetzt an Union denkst, ne, die haben Awoniyi, der trifft hier halt schon ziemlich verlässlich. Bei Freiburg, Ja, mal trifft Höfler, mal Höhler, mal klar Grifo, aber da ist ja auch kein Stürmer, ne? Kommt ja eher über seine Assists. Mal trifft, weiß ich nicht wer. Das fehlte tatsächlich in Köln, weil sie waren überlegen, sie hatten Chancen. Teilweise war es ja Belagerungszustand. Sie haben auch gut gespielt. Ich finde auch die Unentschieden, sage ich schon, die Niederlage unverdient. Ein Unentschieden wäre verdient gewesen, mindestens, finde ich. Aber eben, ne, als Spitzenmannschaft, sprich Top-5-Mannschaft, das ein oder andere Tor mehr dürfte es dann schon sein. Und die ein oder andere kaltschnäuzige Aktion. Ja, und das ist für mich auch ein bisschen die Ausgangslage vor diesem Spiel jetzt. Weil ich sehe da erneut so ein Duell auf Augenhöhe, eben wie Köln-Freiburg auch, wie jetzt Freiburg-Mainz, wo du sagst, die beiden Mannschaften nehmen sich wirklich sehr, sehr wenig. Das Leistungsniveau wird hoch sein auf Augenhöhe und dann entscheiden Kleinigkeiten, nämlich Kaltschnäuzigkeit vor dem Tor. Deswegen tue ich mich sehr, sehr schwer, dieses Spiel zu tippen, um ehrlich zu sein.
Ich mich überhaupt nicht, weil ich mich hauptsächlich wirklich daran aufhänge, dass Mainz einfach unfassbar auswärts schwach auch in dieser Saison ist. Dass man tatsächlich eine positive Bilanz und überhaupt die Bilanz, dass man da in der Tabelle steht, wo man steht, nämlich auch so sicher, dass man wahrscheinlich nichts mehr mit dem Abstiegskampf so richtig zu tun haben wird. Das liegt halt wirklich hauptsächlich an den Heimauftritten auswärts, will deutlich weniger klappen. Das jetzt auch mit der Freiburger Niederlage auf Auswärtsgrund. Ich glaube, es tut Freiburg gut, zu Hause zu spielen und es tut Mainz überhaupt nicht gut, auswärts zu spielen. Und deswegen finde ich diese 2-1er, 2-2er-Quote, die man auf Freiburg bekommt, tatsächlich doch recht spannend. Und irgendwann in diesem Podcast muss ich ja auch mal einen direkten Dreiweg-Tipp abgeben. Deswegen mache ich das tatsächlich hier und sage, Freiburg gewinnt.
Einfach so. Mir nichts, dir nichts, Freiburg. Ja, okay. Gut, nee, macht absolut Sinn. Freiburg ist ja zu Hause wirklich, wirklich ziemlich gut unterwegs. 5 Heimsiege gab es ja schon in 10 Spielen oder was ist schon, ne? Aber ist ja alles andere als schlecht. Erst 2 Heimniederlagen und auch erst 11 Heimgegentore. Also sprich, zu Hause sind sie sehr, sehr schwer zu knacken, die Abwehr. Verstehe ich absolut. Wir sprechen immer wieder von Quoten, logischerweise, und zwar von lukrativen Quoten. Und die 2 irgendwas ist halt lukrativ. Ne? Auf den Freiburg-Sieg, da machen wir uns nichts vor. Kann ich nachvollziehen. Das ist schon stimmig. Ich kann mir so ein Unentschieden halt aber auch sehr, sehr gut vorstellen. Also irgendwie schreit doch dieses Spiel nach einem 1-1, finde ich auch.
Das bewahre ich mir fürs nächste Spiel auf in unserer Besprechung, diese Einschätzung.
Tatsächlich.
Ja.
Na
Also ich
gut,
glaube, es
ja.
wird hier einen Sieger geben, weil Mainz tatsächlich auch jetzt nicht unbedingt dann die Mannschaft ist, die irgendwie souveränen Unentschieden über die Zeit bringt auswärts. Also Mainz ja eher eine der Mannschaften, auch wenn du immer mal auf diese Form guckst, dass du 3 Niederlagen, 2 Siege in den letzten 5 Spielen, das siehst ja schon so 0-0, 1-1, richtig unspektakulär, das kann Mainz in beide Richtungen nicht wirklich. Und deswegen tendiere ich halt wirklich zu diesem Heimsieg von Freiburg.
Ja, macht Sinn. Ne? Die letzten 4 Auswärtsspiele hat Mainz alle verloren.
Genau.
Man kann ja natürlich auch mal wieder sagen, das ist so eine schlechte Serie für eigentlich so einen, ja, gefestigten Club. Da kann man ja mal wieder einen Punkt mitnehmen. Also sprich, die Niederlagenserie endet. Man kann es ja auch so rumziehen. Ne? Ja, also ich verstehe völlig den Tipp und der ist auch gut, aber irgendwie, ich will auch das 1-1 tippen, um ja, dagegen zu halten, um dir Paroli zu bieten beim Tipp. Ja, dass wir einfach nicht das gleiche tippen, um ehrlich zu sein. Ne? Wir wollen ja auch ein bisschen hier.
Ja.
Also ich gehe mal aufs 1-1. Freiburg-Mainz 1-1. Komm, das reimt sich.
Stimmt, damit ist es akzeptiert. Wir gehen weiter zu einem Spiel, das ich mit wirklich ganz festem Selbstbewusstsein eigentlich komplett vorhersagen kann. Es wird hässlich, es wird langweilig über weite Strecken werden, es fallen allerhöchstens 2 Tore, es wird allerhöchstens ein 1-1, das 0-0 ist aber auch ein sehr naheliegendes Ergebnis. Herzlich willkommen in der Bundesliga, herzlich willkommen bei Fürth gegen Hertha.
Ja, herzlich willkommen, sage ich da tatsächlich auch. Also, ohne Wenn und Aber, wie immer, wenn vor allem die Hertha betroffen ist, irgendwie haben wir was gegen die Hertha, habe ich fast schon das Gefühl. Ich werde auch wieder,
Nur das, was sie sich verdient haben selber.
ja,
Also
ich
das
werde auch
ist.
wieder sagen, es wird wenig Tore geben. Also, ich werfe in den Raum, treffen beide eher nein, Achtung, Zweierquoten, finde ich super interessant, ne? Both to score, no, Zweierquoten, mega interessant, oder schön. Under 2,5 Tore, Achtung, 1,80er Quoten. Finde ich auch nicht schlecht.
Ich auch. Passt
Finde ich,
sehr
find ich,
gut.
ne? Also, da sind wir schon bei Dingen. Da enthält man sich schön im Dreiweg, denn ganz ehrlich, 0-0, 1-1, 0-1, da sind wir wieder bei diesen drei Hertha-Ergebnissen, die ich gefühlt jede Woche hier wiederhole, aber es ist ja auch berechtigt irgendwo, ne? Kann ich mir alle gut vorstellen, denn sie haben einfach mehr Klasse als die Fürther. Also allein Jovetic ist mit Abstand der beste Spieler auf dem Platz, mit Abstand. Der kann dir immer was machen. Wenn der von Anfang an spielt, übrigens trifft er oder assistiert er, glaube ich, in jedem Spiel. Nur der spielt sehr selten von Anfang an, weil er oft verletzt ist. Aber wirklich, wenn Jovetic von Anfang an spielt, ist der Typ eine Waffe. Der ist wirklich, wirklich stark. Sprich, Einzelleistung, Doppelpass mit seinem Kumpel Belfodil und dann macht einer der beiden dieses 1-0 und dann gewinnt Hertha 1-0. Da kann ich mir super gut vorstellen. 0-0 ist auch immer drin, weil die Fürther halt auch gerne in letzter Zeit sehr, sehr gerne sogar 0-0 spielen. Also Remis auch, aber besonders dieses 0-0, das gab es zuletzt immer wieder, nämlich gegen Stuttgart zu Hause und gegen Augsburg zu Hause jeweils 0-0. Sie haben auch gegen Bielefeld in Bielefeld das Unentschieden erreicht, das 2-2, sprich ein Remis. Super gut vorstellbar, die Hertha ist nicht gut. Deswegen unentschieden, knapper Sieg, Hertha oder, wer weiß, dritter Heimsieg Fürth. Maybe? Was
Ja,
hältst du davon?
auch nicht ausgeschlossen. Ich tendiere, wie gesagt, trotzdem stark und das hat auch so ein bisschen Aberglaubengründe. Wenn man so ein bisschen rangeht und sagt, ey, ich will einen Kombischein zu diesem Spieltag machen, funktioniert das meiner Meinung nach nie, ohne dass man auch ein Unentschieden tippt. Also ich fühle mich nicht wohl, wenn ich einen Schein abgebe, neun Spiele habe und immer nur Sieg oder Niederlage quasi vergebe oder na gut, mit den doppelten Chancen haben wir es natürlich schon ein bisschen mit drin. Aber ich will einmal auch das Unentschieden mit im Schein haben, nur damit ich das Gefühl habe, ich habe auch wirklich alles drin, dass es gibt jedes Wochenende ein Unentschieden. Wenn ich das nicht habe, dann klappt es eh nicht. Und deswegen nehme ich das dankbarste Spiel, das je angesetzt wurde für ein Unentschieden in dieser Liga. Und dass es da immer noch 3,40er-Quoten in der Spitze gibt, ist auch nicht so schlecht. Deswegen nehme ich hier einfach das Unentschieden mit.
Ja, macht Sinn. Die Fürther seit vier Heimspielen ungeschlagen, sollte man auch noch kurz thematisieren. Union daheim besiegt, Mainz daheim besiegt und dann eben die angesprochenen 0-0s gegen Augsburg und Stuttgart. Also die Fürther sind gut drauf zu Hause, sind schwer zu knacken. Ne? Grundsätzlich, das muss man einfach auch nochmal auf dem Schirm haben. Die sollte man auf
Es kommt
keinen
ja bei
Fall
dieser Konstellation auch noch dazu,
unterschätzen.
dass Fürth einfach defensiv deutlich zugelegt hat, dafür aber auch offensiv noch wenig riskiert oder versucht im Moment. Und das dürfte das Niveau des, oder sagen wir mal, die Torrate in diesem Spiel nochmal weiter nach unten ziehen, ne? Also,
Ja, na
das
guck
ist.
mal, also 0-0-1-1, da sind unsere Tipps alle
Ja,
korrekt, ne? Meine Under-Wetten,
absolut.
beziehungsweise nur bei 1-1, ne? Je nachdem, ob man jetzt beide Treffen Nein oder Ja macht, aber wir sind uns einig.
Ja, das sind wir und hoffen wahrscheinlich auch beide oder glauben auch, dass das nächste Spiel, über das wir sprechen wollen, deutlich spektakulärer werden könnte. Zum Leidwesen vielleicht auch des VfB Stuttgart, denn die müssen zu Bayer Leverkusen reisen, die am letzten Wochenende 5-2 in Dortmund gewonnen haben, die, wenn sie Bock haben, einen der spannendsten und talentiertesten Offensivkader der Bundesliga haben und zwar mit Abstand. Das gegen VfB Stuttgart, der auch am vergangenen Wochenende in so einem wilden Spiel gegen Frankfurt am Ende eben zu viel Gegentore kassiert hat, der ganz tief im Abstiegskampf steckt, 4 Punkte mittlerweile auf den Relegationsplatz schon zurückliegt, steht auf Platz 17 in der Tabelle und ja, der jetzt auch auf Waldemar Anton eben als Anker in der Defensive verzichten muss. Ich glaube, das könnte halt wirklich in dieser Situation ein richtig böses Ergebnis für die Stuttgarter werden.
Ja, ich sorge mich tatsächlich auch sehr. Sie sind nicht gut drauf. Sie haben seit sechs Spielen in der Bundesliga nicht mehr gewonnen. Sie haben fünf dieser Spiele verloren und sie haben vier der fünf Niederlagen zu null kassiert und fünf der sechs Spiele kein Tor erzielt. Das sind Horrorzahlen. Das ist eine Horrorbilanz. Immerhin jetzt mal zweimal getroffen gegen Frankfurt, aber eben erneut verloren. In einem Spiel, das man nicht unbedingt verlieren muss oder sollte. Also ich mache mir enorm Sorgen um die Stuttgarter, das und dann auch noch in Leverkusen, die jetzt die Dortmunder weggefegt haben und die ja sowieso zu Hause, außer gegen die Bayern vielleicht, ne, gegen jede Mannschaft da zwei plus mehr Tore erzielen können. Also sprich, Heimsieg ist für mich safe, aber wie du schon sagst, das könnte auch wirklich böse werden.
Ja. Also ich tendiere deshalb auch einfach zum Handicap-Tipp, weil der über die Zweierquote geht, zwei Einserquoten aufs Handicap für Leverkusen dann, dass sie mit mindestens 2 Toren Abstand gewinnen. Kann ich mir sehr gut vorstellen. Selbst wenn es am Ende nur ein 3-1 ist oder so, wäre das ja mit drin. Und das ist fast schon ein nettes Ergebnis. Ich befürchte wirklich auch, dass Leverkusen jetzt einfach diesen Schwung aus dem Dortmund-Sieg auch nochmal mitnimmt mit dem Selbstverständnis, dass man da auf eine verunsicherte junge Mannschaft trifft, die dann eben ja einfach in zwei, drei fehlerhaften Situationen schon ausgehebelt werden kann. Alleine ein Wirtz ist ja auch in seiner Positionsfindung so stark, dass eben diese Umschaltmomente eigentlich so oft einfach bis zum Tor gewinnbringend umgesetzt werden können. Und genau diese Umschaltsituation durch kleine Fehler, durch ein blödes Gefühl, das kann man, glaube ich, auch nicht vermeiden bei der Mannschaftsstruktur und der Situation, in der sich Stuttgart gerade befindet. Deshalb.
Offensivbau der Leverkusener kurz angesprochen, in 8 ihrer 9 Spiele zuletzt haben sie 2 oder mehr Tore erzielt. Das musst du dir mal vorstellen, was sie für eine Offensivpower haben. Also 5 gegen Dortmund, 5 gegen Augsburg, also sowieso zweimal in Folge 5 Tore erzielt, in Gladbach 2-1 gewonnen, gegen Union Berlin 2-2, dann die eine Ausnahme gegen Freiburg 1-2 verloren, aber dann 2 Tore gegen Hoffenheim, 2 gegen Frankfurt, 7 gegen Fürth, 3 gegen Leipzig. Das ist Firepower pur. Und deswegen, die Stuttgarter Abwehr ist nicht gut. Die Fußballmannschaft ist nicht gut. Grundsätzlich, das kann bitter werden. Ich finde die Quote auch viel zu, was heißt viel zu hoch? Ich freue mich ja, dass sie so hoch sind. Aber es hat mich ein bisschen überrascht, dass das Handicap mit Zweierquoten dotiert ist. Denn da habe ich auch reflexartig sofort drauf geguckt. Die andere Alternative ist natürlich, ne, fallen mehr als 2,5 Tore oder in dem Fall sogar für mich auch sehr, sehr interessant. Leverkusen gewinnt und over 2,5. Also diese Kombination dieser beiden Tipps, das sind alles ja, sehr, sehr naheliegenden, glaube ich, Prognosen.
Ja, das denke ich auch. Und dann braucht man, glaube ich, auch nicht viel weiter über ein Spiel reden, wo wir uns so einig sind, dass es so deutlich wird. Wir können rübergehen zum nächsten Duell. Da hat Union Berlin sich nicht unbedingt mit Ruhm bekleckert und wie gesagt, völlig verdient gegen Abstiegskandidaten Augsburg verloren und auch recht deutlich im ersten Spiel nach dem viel diskutierten Max-Kruse-Abgang. Also auch da konnte man ja mit dem ersten Auftritt nicht unbedingt jegliche Diskussion abstellen, was das Sportliche angeht. Aber sie haben natürlich das große Glück, dass eine Mannschaft in dieser Liga viel, viel peinlicher noch aufgetreten ist als sie, nämlich ihr Gegner an diesem Wochenende, Borussia Dortmund, deren einziges Glück ein Süle-Transfer war, der in dieser Woche gestreut wurde. Denn ansonsten würde man immer noch darüber reden, dass sie tatsächlich am vergangenen Wochenende eine Blamage erfahren mussten.
Ja, das wurde gar nicht so thematisiert irgendwie, habe ich das Gefühl. Also so in meiner Bubble, in meiner
Ja,
Wahrnehmung,
einen
ne?
Tag
Dass das
später war halt das Süle-Thema da, ne?
genau, das hat man wirklich, glaube ich, gut lanciert vom BVB, um da die Wogen zu glätten. Denn ansonsten hätte man 3, 4 Tage über diese Blamage gesprochen. Sie hatten natürlich auch Glück, muss man dazu sagen, dass sie am Sonntag gespielt haben. Sprich, der Doppelpass konnte nicht hier stattfinden und sich mit dem Dortmunder, mit der Dortmunder Niederlage befassen, ne? Weil das Ganze hätte der ja auch nochmal hochgekocht und dann sagt irgendwie Effenberg, haut nochmal einen Satz raus und der Satz wird dann von drei Medien aufgegriffen oder so, ne? Und dann vervielfältigt sich das. Also da hatte Dortmund irgendwo ein bisschen Glück und eben, ja, das Ganze auch gesteuert durch den Süle-Transfer, damit man das sehr schnell vergisst, denn das muss die Mannschaft auch tun, dieses scheppernde, krachende 2:5 gegen Leverkusen. Ich meine, wenn du in Leverkusen 2:5 verlieren würdest, ne, wäre das ja schon blamabel. Aber zu Hause, hei, hei, hei. Ich bin gespannt, wie die Mannschaft darauf reagiert.
Ja, also es ist generell eigentlich ein Ergebnis, dass Borussia Dortmund, wenn man irgendwie noch sowas wie Selbstverständnis hat und sich auch überlegt, was für Kohle in dieser Mannschaft steckt, sogar im Vergleich zu Leverkusen noch und so, das ist ein inakzeptables Ergebnis. Theoretisch darf eine solche Mannschaft solche Ergebnisse nicht haben in dieser Liga, außer vielleicht es geht gegen Bayern unter Abstrichen so. Aber das war jetzt mal wieder der Fall. Man muss auch sagen, dass es wieder, um mal Thomas Tuchel nochmal famously zu zitieren, ein Defizit in allen Bereichen war einfach ein einziges Defizit dieses Spiel. Das fing ja wirklich überall an. Auch die Vorbereitung auf das Spiel, wo man 2 Wochen ja Zeit hatte, um sich vorzubereiten im gemeinsamen Training und so. Keine Ahnung, was da passiert ist, ob die Spieler tatsächlich einfach generell nicht in der Lage sind, Anweisungen umzusetzen oder gar keine gegeben wurden. Aber man ist ja auch der Spielweise von Leverkusen genau ins Messer gelaufen. Also diese Konter von Leverkusen, die ja zu erwarten sind, waren einfach genau die Waffe, die sie sein sollten. Alles für Leverkusen hat geklappt und Dortmund hatte kein einziges Mittel, egal wie viel Vorbereitung und Mühe man da reingesteckt hat oder
Die
eben nicht.
Frage ist natürlich, finden Sie jetzt Mittel gegen Union? Denn Achtung, es gab zwei Spiele in Köpenick zwischen Union und Dortmund und beide hat Union gewonnen.
Ja, ich glaube tatsächlich, der größte Punkt auf Seiten der für Dortmund spricht in diesem Spiel, ist das letzte Ergebnis, so dumm sich das anhört, weil ich glaube schon, dass sich trotzdem jeder in dem Verein bewusst ist, nach diesem Ergebnis jetzt noch ein Spiel, wo man nicht dreifach punktet, das geht eigentlich nicht. So, ne? Also, sie haben sich ja selber unter Zugzwang gesetzt jetzt.
Ja, absolut. Ich weiß jetzt nicht, ob ich jetzt sagen soll, ohne Max Kruse wird das leichter für den BVB. Ich will da jetzt auch nicht den Fehler machen, da Union zu unterschätzen, denn wir wissen, wie
Nee, aber ich glaube, man kann ja
unfassbar
trotzdem einmal
unbequem
sagen,
die zu Hause sind, ne?
trotzdem ist es natürlich für so eine Mannschaft ein Spieler dieser Klasse, der geht, ist ja immer ein Verlust. Die
Ja,
sind dadurch
absolut.
nicht automatisch schlecht, aber natürlich fehlt er ihnen irgendwie.
Nee, absolut. Wir haben es ja in der letzten Episode thematisiert. Nur ich will jetzt nicht den Fehler machen und deswegen sagen, oh, jetzt ist Kruse weg. Ja, natürlich gewinnt das Dortmund, denn Union ist jetzt wesentlich schlechter. Ne? Diesen Fehler sollte man, finde ich, nicht machen. Union ist die fünftbeste Heimmannschaft. Erst eine Heimniederlage und erst 9 Heimgegentore. Also auch da ein bisschen so dieses Mainzer Phänomen, so nenne ich es jetzt einfach mal, ne? Dass sie einfach zu Hause so, so unbequem sind, so kraftstrotzend, so überzeugend auch auftreten und dann oft diesen einen Punch mehr setzen als der Gegner. Selbst wenn Spiele auf Augenhöhe sind, wie beispielsweise zuletzt gegen Hoffenheim, wo niemand beschwert sich, wenn dieses Spiel unentschieden ausgeht, ne? Leistungsrecht etc. Aber sie haben eben diesen einen Punch mehr. Und das hat eben Union vor allem in Heimspielen immer wieder. Und eben gegen Dortmund ist auch zweimal bewiesen. 2-1 und 3-1 waren die Bundesliga-Ergebnisse. Also Dortmund ist gewarnt und sollte da keinesfalls. Ja, Union unterschätzt nicht, ich sage jetzt nicht, dass es werden, aber man neigt natürlich dazu, wenn man zu sehr sich auf Kruse fokussiert, ne, und
Ja.
seinen Abgang jetzt.
Also ich würde auch tatsächlich sagen, dass es kein leichtes Spiel für Dortmund wird und mir deshalb auch der vermeintliche Favoritentipp, ja, kann man glaube ich einfach auch gerade bei den anderen Ergebnissen, die man bis jetzt bei Union eingefahren hat, kann man glaube ich nicht so richtig guten Gewissens machen, vor allen Dingen, weil im Dreiweg dann ja trotzdem irgendwie noch das Ganze jetzt nicht wahnsinnig lukrativ Richtung Dortmund ausschlägt, aber gut 1-9, das ist natürlich schon irgendwie. Juckt einen vielleicht so leicht in den Fingern, eine 1,9er-Quote auf Dortmund, aber wie gesagt, ich habe wirklich auch nicht das Gefühl, dass man hier guten Gewissens sagen kann, das wird auf jeden Fall ein klarer Sieg. Ich glaube, was man guten Gewissens sagen kann, ist, dass Dortmunds Abwehr im Notfall ein Eigentor schießt, selbst wenn es gut läuft und deswegen, dass beide Teams treffen. Also da
Ja.
die 1,6er-Quote sehr naheliegend.
Ja, habe ich mir auch notiert tatsächlich. Das glaube ich auch, dass beide auf jeden Fall treffen werden. Wer 5 zu Hause gegen Leverkusen kassiert, kann ich mir nur sehr, sehr schwer vorstellen, dass man bei Union ohne Gegentreffer bleibt. Unabhängig vom Ergebnis, ne? Ob sie jetzt gewinnen, unentschieden verlieren, aber einfach ohne Gegentreffer bleiben, kann ich mir nicht vorstellen. Also BVB kassiert mindestens eins, da gehe ich mit. Und
Also,
normalerweise, sie haben ja genug Firepower, um das eine auch zu schießen, ne?
der BVB ist ja im Schnitt bei fast zwei Gegentoren pro Ligaspiel bis jetzt, ne? Also, und jetzt spielen sie auch nicht gegen Hertha BSC oder so, also.
Wo man auch verloren hat und 3 kassiert
Ja, stimmt, selbst da. Also, es
hat.
gibt
Selbst da.
keine
Ja.
Gewissheiten mehr,
Also
Borussia
wir sind uns
Dortmund.
einig, es gibt Tore auf beiden Seiten. Wir sind uns nicht einig, ob der BVB den Sieg mitnimmt.
Ich
Ja,
sag mal,
ich.
man kann es nicht ausschließen, es passt eher zur Saison, wenn sie jetzt wieder die 3 Punkte holen, alles beruhigt sich ein bisschen, es wird wieder kein
Ja.
schöner Auftritt, sondern ein 1-2-Sieg oder so, oder sogar 3-2-Sieg, der nicht unbedingt verdient ist, aber man nimmt die 3 Punkte mit,
So
man
wie in
festigt
Hoffenheim,
Platz
wir erinnern
2,
uns gut, ne?
genau, man festigt Platz 2, man dümpelt irgendwie dahin, nächste Woche kann man dann in der Euroleague ausscheiden, alles gut, ja.
Stichwort Euroleague. Das nehme ich als Überleitung mit. Oder zumindest als Überleitung für einen Werbehinweis. Es gibt nächsten Montag eine internationale Folge, denn Champions League und Europa League sind zurück nach ihrer Winterpause. Und wir sprechen natürlich nicht nur über die Champions League-Spiele, denn es gibt nicht so viele. Es gibt nämlich nur 4, wenn ich das richtig auf dem Zettel habe. Denn die sind ja gesplittet im Achtelfinale. Also wir können nur über 4 Champions League-Spiele sprechen am Montag in unserer Folge. Aber wir sprechen natürlich auch über die spannenden Europa League-Spiele, denn da stehen unter anderem 3 sehr interessante Spiele auf dem Programm. Der BVB ist im Einsatz. Und RB Leipzig ist beispielsweise im Einsatz. Auch Leverkusen hat Pause, ne, weil die Erster wurden. Die spielen, glaube ich, nicht. Aber eben Dortmund und Leipzig, die Champions League-Absteiger. Also, das werden wir nächsten Montag in der Folge besprechen. Da gucken wir mal, wie wir dann einschätzen, was der BVB so machen kann und wie er aus diesem Unionsspiel rauskommt, ob mit 3 Punkten oder einem oder mal wieder verprügelt.
Und direkt zum Einstieg wird Alex die komplette Champions League-Hymne singen. Also das solltet ihr nicht verpassen.
Das glaube ich nicht.
Mal gucken. Ich
Denn
habe ja noch.
auch die Europa League-Hymne muss ich singen, denn auch mein Verein wird ja in der Europa League spielen.
Ja, auch Europa League ist recht namhaft besetzt jetzt, ne?
Ja, genau. Also da gibt es einiges zu besprechen. Sprich, freut euch auf den Montag, auf die neue Folge. Ob ihr euch auf Union gegen BVB freuen könnt, das bleibt mal abzuwarten. Zumindest erwarte ich tatsächlich ein spannendes Spiel, um jetzt den Bogen wieder zu schaffen zu dem Spiel. Also ich erwarte da wirklich, dass es so wie in Hoffenheim abgeht. Also wirklich ein bisschen rauf, runter. Sehr spannend, sehr viel Drama. Hier im Pfostenschuss und da hat Dortmund Glück und dann wird natürlich Reus mal wieder was machen müssen, offensiv. Und dann gibt es vielleicht, wie du schon sagst, vielleicht das 2-1 Dortmund, aber vielleicht macht Avoni eben auch in der 87. den Ausgleich.
Man weiß es nicht, aber ich glaube, da sind wir schon uns einig, dass es sehr gut in diese Richtung gehen könnte. Du hast gesagt, in Hoffenheim ging es ab. Frage zum Abschluss unseres Podcasts: Geht es in Hoffenheim auch wieder ab? Denn es geht für die TSG, die ja ähnlich wie einige Vereine, die vor der Winterpause sehr gut dastanden und dann irgendwie doch Schwierigkeiten hatten, ins neue Jahr zu starten, so ein bisschen hat abreißen lassen, waren jetzt, sag mal, für ein, zwei Wochen in der allgemein Sportpresse sozusagen Champions League Kandidat Nummer 1 zwischendurch. Jetzt ging es rapide wieder in der Tabelle bergab. Jetzt geht es gegen Bielefeld. Da ging es ja die ganze Zeit eigentlich nur noch bergauf in letzter Zeit, ne?
Jo, spannend. Aber ich sag, Hoffenheim, das wird mal wieder ein Heimsieg. Ich kürze jetzt mal ab. Ich kürze jetzt das Palaver ab. Es gibt zuletzt 3 Niederlagen in Folge, also rapide bergab stimmt. Aber eben auch ziemlich schwere Spiele. Also in Union, wir haben es angesprochen, da ist es super schwer. Gegen den BVB ist es auch nicht immer leicht, manchmal schon, aber nicht immer. Und dann in Mainz, da ist es nie leicht. Also es waren auch wirklich sehr, sehr schwere Gegner für Hoffenheim. Spiele teilweise, ne, auf des Messers Schneide. Wenn auch zuletzt nicht in Mainz, aber eben Dortmund und Union. Jetzt kommt mit Bielefeld vermeintlich ein leichterer Gegner im Sinne von leichter als die anderen drei auf dem Papier, wenn auch kein leichter Gegner, denn
Sag
Bielefeld
mir,
ist gut
Alex,
drauf.
welche Mannschaft ist am längsten ungeschlagen in der Bundesliga im Moment?
Ja, wenn du so fragst, ist es natürlich Bielefeld.
Richtig, das sind die Bielefelder, ne? Also das sollte man nicht vergessen, dass die auch in letzter Zeit vor allen Dingen fürs Unentschieden gut sind, ne? Also wirklich
Das
da
stimmt.
ihre Abwehr vollkommen in den Griff bekommen haben wieder. Und das hat ja am Anfang der Saison nicht so gegriffen, aber jetzt spielt Bielefeld ja genau das, steht auch gerade auf Platz 15, obwohl sie zwischenzeitlich schon mit Abstand 17. waren. Sie spielen wieder genau den Kramer-Fußball, der ihnen auch letztes Jahr die Klasse gerettet hat, ne?
Ja,
Also.
nee, das stimmt. Das stimmt. Man sollte Bielefeld nicht unterschätzen. Das wollte ich damit nicht andeuten. Sie sind wirklich, wirklich gut drauf. So 6 Spielen ungeschlagen, ne? Wenn ich das richtig auf dem Zettel
Ja,
habe.
genau.
Das ist wirklich nicht schlecht. Irgendwie glaube ich aber trotzdem, na, solche Serien müssen ja auch irgendwann enden. Und es ist ja auch grundsätzlich ungewöhnlich, dass ein absoluter Abstiegskandidat so lange ungeschlagen bleibt. Sprich, irgendwann muss es ja mal wieder eine Niederlage geben. Also warum nicht am Sonntag in Hoffenheim? Die Hoffenheimer sind ja grundsätzlich zu Hause immer für alles gut.
Ja, es ist so ein bisschen die Frage, du tippst quasi eher auf die Trendumkehr, ne? Also du sagst jetzt so, okay, das Ganze wird sich drehen und Hoffenheim nach 3 Niederlagen in Folge schafft endlich den Befreiungsschlag. Bielefeld kann nicht immer ungeschlagen bleiben. Ich neige eher dazu zu sagen, dass sich die Trends so ein bisschen fortsetzen noch an diesem Wochenende.
Oh,
Dass
the trend is your friend, Uli Hoeneß.
ja, genau, dass eine Mannschaft, die schlecht drauf ist, 3 Spiele in Folge verliert, nicht unbedingt gerade den Turnaround schafft gegen die Mannschaft, die am längsten ungeschlagen ist. Und
Macht
deswegen
Sinn, ist stimmig. Die Argumentation ist stimmig, kann ich nicht widersprechen.
nehme ich hier tatsächlich am liebsten natürlich wieder irgendwie die sehr hohe, übrigens X2 doppelte Chance mit. Also, dass wir hier Bielefeld weiter ungeschlagen sehen, wäre damit drin. Könnte mir aber auch sehr gut vorstellen, wer noch höher in der Quote gehen will. Das Unentschieden ist tatsächlich sehr gut dotiert für einen Unentschieden-Tipp mit 440er-Quoten. Und das halte ich
Ja, das
für das
stimmt.
naheliegendste Ergebnis. Ich glaube jetzt auch nicht unbedingt, dass Hoffenheim jetzt gegen Bielefeld verliert, aber ein Unentschieden 1-1, sowas in die Richtung, das Das wäre für mich da fast das naheliegendste Ergebnis und ist natürlich wirklich auch gut belegt, ne?
6 von 10 Heimspielen hat Hoffenheim gewonnen. Das macht mir so ein bisschen Hoffnung, dass sie eben zu Hause wirklich ja, da schon ziemlich gut sind. Auch 23 Tore erzielt haben zu Hause, sprich, das ist ein Zweierschnitt. Ja, es gibt nicht so viele Mannschaften. Ich glaube, nur 4 Mannschaften haben mehr Heimtore erzielt als die Hoffenheimer. Also Bayern, Dortmund, Leipzig ist dann klar und Leverkusen logischerweise. Und dann hast du eben schon Hoffenheim. Sprich, ne, zu Hause geht da was offensiv, spielerisch fühlen sie sich auch irgendwie wohler, habe ich auch oft das Gefühl. Deswegen gehe ich auf den Hoffenheim-Sieg. Ja. Der Trend ist nicht mein Friend. In dem Fall glaube ich, der Trend wird durchbrochen.
Der Trend wird durchbrochen. Über den Trend reden wir in den nächsten Champions League-Folgen ja auch mal. Liverpool ja noch drin, ne? Auch wenn sie nächste Woche nicht teilnehmen werden, sondern dann die Woche drauf die K.O.-Spiele
So.
spielt. Aber auch das werden wir machen und kommen erstmal zum
Abschließend
Ende.
noch ein Hinweis. Es trendet am Wochenende ein ganz, ganz großes Spektakel, ein Sportspektakel, das auch Football heißt, aber anders, nämlich mit den Händen gespielt wird. Der Super Bowl wird ausgetragen.
Ja.
Du bist ja ganz großer Fan.
Ganz großer Fan. Tatsächlich ja auch, man muss sagen, der erste Super Bowl seit längerem, wo der Greatest All of All Time nicht überhaupt mehr eine Rolle spielen wird. Na, also ich werde nicht da sein.
Okay. Tom Brady auch nicht, übrigens. Aber dafür. Zwei andere Mannschaften, die Bengals und die Rams, duellieren sich und alles dazu könnt ihr auf der Wettbasis lesen. Also da gibt es Artikel noch und nöcher, Wettquoten in jeglicher Hinsicht kann ich euch wirklich nur empfehlen, da wettbasis.com mal anzusteuern, um euch da zu informieren. Also wirklich die NFL-Coverage, die Super Bowl-Coverage ist sehr, sehr exzessiv auf der Wettbasis. Also klickt euch da mal rein. Mein Favorit sind tatsächlich die Rams. Aber das muss ja in dem Super Bowl nichts heißen. Ne?
Ich glaube, die Patriots holen das.
Ach so,
Und
okay.
wenn ihr nicht so uninformiert sein wollt wie ich, dann guckt ihr eben auf die Wettbasis, bereitet euch vor auf dieses Sportevent. Aber dann macht ihr auch nicht zu lange, dann schlaft ihr montags ungefähr bis mittags, damit ihr euch dann pünktlich die neue Folge Talk and Tips anhören könnt. Denn die
So
kommt
schaut's
dann
aus.
schon, wenn wir auf die Champions League vorausblicken. Eine Woche voller Sport-Highlights. Was will man mehr? Wir verabschieden uns und verbleiben mit freundlichen Grüßen. Tschüss.
Bis dann, ciao.